Liebe Gäste, liebe Gemeinde, nur noch eine Woche, dann ist Ostern. Eine Woche, bis wir eines der größten Feste feiern, das wir Christen haben. Und dann eine Predigt mit dem Thema von Angst befreit leben. Ich glaube, das passt perfekt hinein. Wenn wir uns hineinbegeben in die Nacht vor Ostern, also stellt euch einfach vor, morgen wäre schon Karfreitag, dann merken wir, dass diese Geschichte von Jesus in der Nacht davor eine ganz besondere ist. Das letzte Mal habe ich ja hier gepredigt über bestimmte Begriffe, die uns wie so Hindernisse von uns selbst trennen. Und da war unter anderem auch der Begriff Angst mit drauf. Neid, Ärger, Wut, Misstrauen, Vorurteile, Mutlosigkeit. Und in dieser Predigt bin ich gar nicht so stark darauf eingegangen, wie die positiven Begriffe, die wir nachher drauf geschrieben haben, Mut, Lob, Offenheit, Stärke, Vertrauen, Kraft, Vergebungsbereitschaft, Zuversicht, Interesse, Wohlwollen, Engagement, wie man die negativen überwindet und die positiven umsetzt. Heute geht die Predigt weiter. Aber ich werde nur einen dieser Bauklötze nehmen, und zwar die Angst, und mit euch schauen, wie wir davon frei werden können. Von Angst befreit leben sagt ja schon aus, eigentlich impliziert, dass jeder von uns irgendwie Angst hat. Ich setze das jetzt einfach mal voraus. Ich glaube, jeder von uns weiß, was das ist, dieses Gefühl. Niemand würde sagen, kenne ich nicht. Du kannst dich jetzt gerne melden, wenn du sagst, kenne ich nicht. Dann erzählst du mir nach dem Gottesdienst, wie das funktioniert. Und hältst nächstes Mal hier die Predigt. Von Angst befreit leben. Eine Woche vor Ostern. Die Nacht im Garten Gethsemane. Das ist die ganz besondere Nacht gewesen. Und diese Geschichte steht in Lukas Evangelium, steht auch in den anderen Evangelien. Aber ich bin ja, das wisst ihr, ich mag Lukas sehr gerne. Deswegen habe ich mir die Geschichte aus dem Lukas-Evangelium rausgenommen. Im 22. Kapitel von Vers 39 bis Vers 46. Letztes Jahr war ich ja dort und ich war erstaunt, wie klein dieser Garten ist. Ich habe mich so gefragt, na, ist der im Laufe der Jahre geschrumpft oder war der früher auch so klein? Ich dachte, da kommt so ein Riesengarten. Ich habe mir das ein bisschen wie das Paradies vorgestellt, also riesig. Und nicht so, na, grob geschätzt, kleiner als ein Fußballfeld. Vielleicht die Hälfte davon, so ungefähr. Der Ölberg, okay, der ist groß. Dort, wo der Garten drinnen liegt, das ist ja der Hang direkt, wenn man dann auf den Tempel schaut, auf die Stadtmauern von Jerusalem. Gehört ja irgendwie zu Jerusalem, glaube ich, aber nicht zur Altstadt. Und es ist ein Ort, der ruhig ist. Es ist ganz anders, wenn man dann durch dieses Minital, das ist ja wirklich ein, zwei Straßen sind das nur, wo man darüber geht, das geht aber leicht bergab und dann geht es wieder hoch. Und dann beginnt das Gewusel. Ja, alle Religionen, die da so vorhanden sind, die ganzen Menschen, die ganzen kleinen Gassen und auf der anderen Seite ist dieser Ölberg. Und dann schreibt Lukas, und Jesus ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Der machte das anscheinend dort nicht das erste Mal. Wahrscheinlich ging er öfter dorthin, um Ruhe zu haben. Dieses Mal nahm er zwar seine Jünger mit, beziehungsweise sie folgten ihm. Man weiß nicht so genau, ob er sie dabei haben wollte, aber es wird ja schon ziemlich deutlich, dass er dann sagt, betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Und da geht es ja schon los mit der Angst. Jesus sorgt sich um seine Jünger. Jesus hat hier das erste Mal schon Angst. Und die Angst wird ja noch größer. Die steigert sich ja noch. Und man meint vielleicht zu denken, nein, der Sohn Gottes kann keine Angst haben. Er ist Gott. Das funktioniert nicht. Das kommt vielleicht mit deinem Gottesbild nicht überein, Wie gut, dass wir die Bibel haben. Die belehrt uns ja manchmal eines Besseren. Hier steht dann weiter im Vers 42, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Vater, willst du, dann nimm diesen Kelch von mir. Und man merkt, wenn man weiterliest, er meint sein Sterben. Und seine Bitte, seine erste Bitte in seinem Gebet ist, nimm diesen Kelch von mir. Nimm ihn weg. Ich habe Angst davor. Und in Vers 44 steht es dann auch, wer die Elberfelder hat, dann der hat das Wort Angst da auch stehen, so wie es im Grundtext steht. Die Luther übersetzt es mit, und er rang mit dem Tode und betete heftiger. Im Urtext steht halt Angst. Man könnte auch von Todesangst sprechen sogar, oder ein Kampf, ein innerer Kampf, der nach außen getragen wird, und zwar mit dem Tod. Ganz klar das Wort Angst. Da kommt man nicht drum herum. Die Bibel sagt, und er hatte Angst. Todesangst. Und deswegen betete er heftiger, stärker. Für mich ist es erstmal eine Beobachtung, dass ich sehen muss, die Angst ist sogar Teil von Gott. Jesus ist nicht einfach nur Mensch, er ist ganz Gott. Gott hat Angst um sein Leben. Gott hat Angst zu sterben. Und wenn ich mich dann frage, und die Sehnsucht habe ich weiß nicht, wie es euch geht, ich möchte befreit von Angst leben, dann habe ich das Gefühl, oh, hier könnte es jetzt spannend werden. In dieser Geschichte wird es bestimmt, hoffentlich, eine Auflösung geben, wie Jesus damit umgeht. Wie wird er diese Angst los? Mündet die in Mut? Mündet die in etwas anderem? Oder bleibt die einfach da und er muss halt damit leben? Und was heißt das dann für mich? Als einer seiner Nachfolger, was heißt es für dich? Was ist mit unseren ganzen Ängsten? Und Ängste sind ja total verschieden. Vielleicht hast du Angst vor etwas, wovor ich niemals Angst haben würde. Und es gibt ja wirklich so kleine Sachen, sowas wie Höhenangst, Flugangst. Es gibt Leute, die haben Angst vor Wasser, manche sogar vor Feuer. Also selbst wenn ein schöner, abgesicherter Kamin da brennt, machen die einen Riesenbogen. Es gibt Ängste vor Menschen, Ängste davor, was man nicht kennt. Es gibt Ängste in allen möglichen Belangen. Die Angst vor Einsamkeit, Platzangst, Angst vorm Scheitern, Angst, nicht mehr auf dem richtigen Weg zu sein, Angst, Jesus zu verlieren, Angst, Angst, Angst. Und jeder von uns weiß, je stärker die Angst wird, desto unrationaler werden unsere Handlungen. Wenn die Angst von uns Besitz ergreift, machen wir manchmal ganz komische Sachen. Wirklich komische Sachen. Ich hatte eine Klassenarbeit in der, in der Oberstufe auf jeden Fall. Die Lehrerin kam rein, guckte durch den Saal und rannte wieder raus und schrie nur, nimmt die Orangen da weg. Die hatte tatsächlich eine Orangenphobie. Und wir haben uns gedacht, was macht die denn jetzt? Die ist rausgelaufen. Sonst immer souverän, sicher, sachlich, erhaben, über den Dingen. Und plötzlich wie so ein kleines Kind. Und ich weiß nicht, was sie erlebt hat, ob sie mal als Kind in so einem Lager von Orangen eingesperrt war oder was auch immer. Sie macht komische Sachen plötzlich. Manchmal versuchen wir ja sogar, andere mit unserer Angst anzustecken. Damit wir wenigstens sagen können, ja, wir haben ja zu Recht Angst. Ja, meine Angst ist berechtigt. Das ist gefährlich. Halt dich davon fern. Halt dich von denen fern. Ganz schlimmer Finger. Angst kann nicht nur mein Handeln bestimmen, es kann sogar dazu beitragen, dass ich euers mit meiner Angst bestimmen möchte. Euer Handeln. Vielleicht sogar die Angst, wenn die eigene Meinung nicht durchkommt. Wenn man das Gefühl hat, hey, hier passiert jetzt etwas, das ich nicht will. Und das will ich nicht. Und davor habe ich vielleicht Angst. Und manche würden es nicht als Angst bezeichnen, sondern als Sorge. Oder als Wahrheit. Das ist falsch und ich habe davor keine Angst, aber es ist falsch und das muss jetzt bekämpft werden. Angst ist facettenreich. Und sie kann richtig stark werden. Sie kann dich blenden, sie kann dich lähmen. Sie kann so verrückte Dinge mit dir machen, dass du dich vielleicht selbst nicht wiedererkennst. Und irgendwie sehen wir uns danach, nicht Angst zu haben. Das Beispiel, was ich eben gebracht habe mit dem Keller, ich habe mich da als kleines Kind dran gesehen. Warum habe ich Angst vor dem Keller? Ich will das nicht. Ich will sein wie Chuck Norris. Ich gehe runter und wenn, dann hat die Dunkelheit vor mir Angst. Ja, irgendwann war es dann so, ich wurde nicht Chuck Norris, aber ich hatte nicht mehr Angst vor dem Keller. Angst, die uns besitzt. Und wenn sie so stark wird, dass sie zur Todesangst wird, was dann? So kleine Ängste, Flugangst, den können wir aus dem Weg gehen. So vielen Sachen gehen wir aus dem Weg, vor denen wir Angst haben. Da werden wir nicht mit konfrontiert, weil es die Möglichkeit gibt, den Umweg zu gehen. Sachen zu klären, schwierige Gespräche zu führen. Man muss das nicht machen. Versöhnen, Schuld einzugestehen, das muss man alles nicht machen. Da kann man drumherum gehen. Es gibt so schöne Sachen, die einem da helfen. Lügen, betrügen. Ihr merkt die Ironie wieder, wie beim letzten Mal. Diese negativen Bausteine wenden wir manchmal richtig gerne an. Vielleicht auch manchmal, um unsere Angst zu verdecken. Und wir würden ja niemals lügen. Wir würden höchstens in Gleichnissen reden. Der Text sagt einiges darüber aus, was Jesus mit seiner Angst macht. Jesus hat Sorge um seine Jünger und sagt, sie sollen beten. Und er selbst geht zu seinem Vater. Und er nennt seine Angst. Er bringt sie auf den Punkt und er sagt seinen Wunsch. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Lass mich nicht sterben. Ich will nicht sterben. Und dann kommt dieser Nachsatz. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ich glaube, dass er in diesem Fall absolut nicht heuchlerisch ist. Das meint hier Jesus wirklich. Wir nehmen ja diesen Satz manchmal, mich eingeschlossen, ich benutze diesen Satz manchmal dafür, um das Gebet vorher noch geistlicher zu machen. So, natürlich habe ich einen Wunsch, etwas, was ich Gott vorlege, aber es soll natürlich nicht mein Wille geschehen, sondern seiner. Und jetzt klingt es schön. Jetzt möge doch das eintreffen, was ich möchte. Jesus will diesen Kelch nicht. Und er weiß, dass das nicht unbedingt der Wille seines Vaters ist. Komisch, wo Jesus doch selbst Gott ist. Total komisch. Aber lass uns weiterlesen. Nicht dein Wille, nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Und es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Es ist schon interessant, dass wir die Ostergeschichte kennen, wissen, dass Gott Jesus nicht vor der Angst bewahrt, die er hat. Er nimmt sie nicht weg. Er löst es sich auf und er hört Jesu Gebet nicht. Am nächsten Tag wird er gekreuzigt. Er wird sterben. Gott ist nicht jemand, der unsere Gebete immer erhört. Er geht nicht auf unsere Ängste ein und löst und fixt alle unsere Anliegen oder die Sachen, vor denen wir Angst haben. Hier jedenfalls nicht. Aber er lässt Jesus auch nicht alleine. Er gibt ihm das, was er eigentlich gerade braucht. Hier steht, ein Engel vom Himmel stärkte ihn. Und Gott wusste, dass er Kraft brauchte. Und Jesus selbst wird sich wahrscheinlich auch gedacht haben, wenn ich diese Menschen retten möchte, wenn ich möchte, dass sie leben, dann gibt es keinen anderen Weg. Und das Interessante ist, dass es nur einen Weg für Jesus gab, diese Angst zu besiegen. Eine Sache, die stärker sein musste. Stärker als die Angst, die ihn dazu brachte, sich verhaften zu lassen. Die ihn dazu brachte, sich kreuzigen zu lassen. Die ihn dazu brachte, mal kein Wunder zu tun. Keine Dämonen auszutreiben, niemanden von den Toten aufzuwecken, niemanden zu heilen oder die ganzen Pharisäer nicht einfach mal zur Seite zu schieben. Mit einem Wisch. Ich werde hier nicht sterben. Er tat es nicht, weil eine Sache stärker war. Die Liebe zu dir. Die Liebe zum Menschen war stärker als zu seinem eigenen Leben. Er wusste, dass es keine andere Chance gibt, damit du und ich leben können, wenn er nicht stirbt am nächsten Tag. Das nahm ihm nicht die Angst. Aber die Liebe war stärker. Wir haben ja eben in dem Bibeltext gehört, der kommt in meiner Predigt auch vor, aus Johannes 16, Vers 33, das habe ich mit euch geredet, damit ihr Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Bibel durchwälzt und habe mich gefragt, hat Angst etwas im Leben eines Christen zu suchen? Und es gab keinen Text, der darauf hinwies, dass wir alle angstlos durch das Leben gehen. Hier steht nicht, in der Welt sollt ihr keine Angst haben. In der Angst werdet ihr mit Gott keine Angst haben. Also wer genau hineinschaut, der wird lesen, in der Welt habt ihr Angst. Ihr habt Angst. Es gibt so viele Sachen, die euch beängstigen. Die Angst ist Realität. Mal stärker, mal weniger. Und auch hier kommt die zweite Medaille dieser Seite, oder die zweite Seite der Medaille, so rum. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. So schönes altes Lutherdeutsch. Aber seid nicht entmutigt, denn ich habe den Kampf gewonnen. Den inneren Kampf, den Jesus mit der Angst hatte, hat er gewonnen. Es geht nicht darum, dass wir in dieser Welt nicht mit unserer Angst kämpfen müssen. Es wird nicht so sein, dass wenn du lang genug Christ bist und stark genug in Gott verwurzelt, dass dich nichts mehr beängstigen wirkt. Vielleicht kommt die Angst ja eben wie bei Jesus auch, wenn es um andere geht, Angst davor, dass einem deiner Lieben etwas zustößt. Warum sollte diese Angst plötzlich weg sein? Sie zeigt doch nur, wie sehr ich jemanden liebe. Wie sehr ich jemanden beschützen will. Und genau das tut Jesus doch auch, als er diesen Ölberg betritt, den Garten Gethsemane, betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Jesus macht sich Angst um seine Jünger. Er sorgt sich darum, dass sie genauso versucht werden, wie er es jetzt gerade tut. Er wird nämlich wieder versucht, diesen Kelch nicht zu trinken. Und dann sehe ich hier als Weg für mich nur eine Möglichkeit, mit Angst umzugehen, wenn ich davon befreit werden will. Und ich weiß, eine Möglichkeit ist immer doof. Ein Psychologe würde jetzt wahrscheinlich sagen, Sascha, ich gebe dir da noch 5 daneben und wenn du die durch hast, kriegst du noch mal welche. Ich versuche es heute mal mit einer. Und die ist, sich der Angst zu stellen. Aber nicht irgendwo, nicht alleine, sondern mit der Angst zu unserem Vater zu kommen. Ihm sie zu nennen. Und sogar den Wunsch äußern zu dürfen, was ich möchte. Nimm das von mir weg. Und ehrlich hinterher schieben zu dürfen, aber dein Wille geschehe. Und manchmal bedeutet das ganz einfach, stell dich deiner Angst. Kämpfe den Kampf. Lauf nicht weg. Davon wird die Angst nicht gehen. Weil man Angst ja vor etwas hat und nicht einfach nur da ist. Man hat ja nicht einfach nur Angst. Man hat vor etwas oder jemanden Angst. Oder sorgt sich um jemanden. Und dann merke ich, wenn ich mir die Ostergeschichte anschaue, ich möchte befreit leben. Angst befreit leben. Und all diese Ängste, die so in mir sind, die manche würden von euch sagen, ach, das ist hier Kinkerlitzchen, bestimmte Ängste. Ich würde jetzt also sagen, zurzeit habe ich vor nichts Großem Angst. Ich bin nichts, vor nichts Großem bedrängt. Das geht dir aber vielleicht gerade anders. Aber wir haben beide den gleichen Weg. Wir haben beide, oder wir alle, haben die gleiche Wahl. Wir können ins Gebet gehen. Und das ist jetzt hier nicht einfach so, ach, das Gebet löst alles. Sondern was heißt das denn für Jesus? Wenn er zu seinem Vater geht, heißt das, dass er weiß, dass der Vater stärker ist. Und genau das passiert hier. Es kommt ein Engel, der ihm Kraft gibt. Manchmal werden unsere Gebete nicht so gelöst, wie wir das wollen, aber sie werden beantwortet. Wir fragen uns manchmal, da steht so oft in der Bibel, dass Gott all unsere Gebete erhört. Ja, tut er. 100%ig, aber auf seine Weise. Nach seinem Willen. Und das heißt nicht, dass alles, was passiert, Gott will. Das ist auch ganz wichtig. Nicht alles, was passiert, will Gott. Gott will den Tod nicht. Das sehen wir hier. Er will das Leben für dich und für mich. Und wenn dann der Tod kommt, wenn dann etwas kommt, was wir nicht wollen, dann hier so einen tollen Satz zu hören, ja, dann werden wir halt gestärkt. Ja, das ist die Antwort. Dann bekommen wir die Kraft, die wir dazu brauchen. Dann bekommen wir die Kraft, diesen Kampf zu kämpfen. Ich habe ja eben gesagt, ich habe Angst davor, als Pflegefall zu enden. Die eine Oma von mir hatte einen Gehirntumor und während der Operation einen Schlaganfall. Wenn sie aufgewacht worden wäre, wäre sie ein Pflegefall gewesen und sie lag 3 Monate im Koma und ist dann gestorben. Daher kam meine Angst. Ich wollte das nicht nur für sie nicht, sondern ich wollte das selbst nicht. Ich wusste plötzlich, was es so Schlimmes auf der Welt geben kann und habe gesagt, das will ich niemals. Niemals. Und trotzdem kann ich zu Gott beten, wie ich will. Es gibt keine Garantie dafür, dass es mir nicht vielleicht geschieht. Und jetzt kommt das Schwierige. Und Jesus bekam Stärke aus dem Himmel. Und wenn ich mir die Realität des Lebens anschaue und die Menschen kenne, die leiden. Dann frage ich mich, weil ich ein Mensch bin, hat Gott so viel Kraft? Klar, als Christ würden wir sagen, Gott ist allmächtig. Natürlich hat er die Kraft. Aber wenn wir das Leben sehen, haben wir manchmal die Frage, na, hat er sie? Und hier und da sehe ich dann, dass er sie hat. Hier und da sehe ich Menschen, die eigentlich aufgrund ihrer Krankheit, aufgrund ihres Sterbens zu Tode betrübt sein könnten. Und sie sind es nicht. Das heißt ja nicht, dass sie keine Schmerzen haben. Das heißt ja nicht, dass sie nicht leiden. Bevor Jesus starb, litt er. Nicht nur am Kreuz, auf dem Weg dahin. Diesen Weg bin ich gegangen und das ist ein langer Weg. Zwischendurch habe ich noch einen Kaffee getrunken, dadurch wurde er noch länger. Jesus ist zwischendurch angehalten, weil sein Kreuz runtergefallen ist und er bespuckt und verhöhnt wurde als König der Juden. Und seine Krone trug er und die war nicht sehr bequem. Und dann merke ich wieder, dass Jesus Angst hat, dass uns sowas passiert. Und er will es nicht. Er möchte das alles nicht. Er hat ein ganz anderes Leben für uns vorgesehen. Und jetzt kommt's, deshalb ist er ja gestorben, damit wir es wieder bekommen können. Er liebt uns so sehr, dass er genauso wie wir vor den ganzen schlimmen Sachen, vor den Sachen, vor denen wir Angst haben, vor den Sachen, die uns Schmerzen bereiten, dass er es satt hat. Aber das Satthaben ist nicht die tiefe Motivation, die dann dazu führt, dass er den Kelch trinkt. Wenn du etwas leid bist, also wenn es mir so geht, resigniere ich lieber. Aber Jesus hat es nicht einfach nur satt. Er liebt. Er liebt. Und Liebe hat Kraft. Was würde ein Vater und eine Mutter für ihre Tochter oder ihren Sohn tun? Wie weit würdet ihr gehen? Mein Schwager hat gesagt, er würde bis in die Hölle gehen. Er ist Katholik, er darf das so sagen. Er würde alles tun. Liebe hat Kraft. Das heißt nicht, dass alles, was wir aus Liebe tun, richtig ist. Aber Liebe hat Kraft. Die Liebe hat so eine Kraft, dass sie den Tod überwindet. Und er stand auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend vor Traurigkeit. Er fand sie schlafend vor Traurigkeit. Ich habe die immer so diese Texte gelesen, dass Jesus sauer war, dass sie geschlafen haben. Hier steht aber, er fand sie schlafen vor Traurigkeit. Die waren so müde, weil sie so traurig waren. Die waren satt. Die waren satt. Sie waren traurig, dass Jesus diesen Kelch nicht vorübergehen lassen wird. Die waren dabei. Und vielleicht haben sie nicht alles mitbekommen, weil sie ja schlafen vor Traurigkeit waren. Aber wenn sie vor Traurigkeit schlafen waren, müssen sie mindestens so viel mitbekommen haben, dass sie einen Grund hatten, traurig zu sein. Und sie waren traurig. Und dann sagt Jesus, steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Kein Tadel hier bei Lukas. Er sagt, geht wieder zu eurem Vater. Denn sonst werdet ihr versucht. Und alleine wirst du dem nicht standhalten können. Jesus macht sich Sorgen, dass wir unser Leben selbst managen wollen. Dass wir es selbst klären wollen. Und er weiß, wir werden scheitern. Klaglos scheitern. Er macht hier den Jüngern keinen Vorwurf. Er schellt sie nicht. Schellt sie nicht? Schilt sie nicht. Wie gut, dass ich ein halber Ausländer bin. Er macht ihnen keinerlei schlechtes Gewissen. Er hat einfach nur eine Sehnsucht. Habt Gemeinschaft mit eurem Vater. Weil das, was ihr jetzt gerade habt, eure Traurigkeit, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht aus Angst, die müsst ihr nicht behalten. Ihr könnt befreit leben. Was heißt befreit leben? Das ist der Schluss hier. Befreit zu leben bedeutet zu wissen, man kann den Kampf gewinnen. Es bedeutet nicht, dass etwas plötzlich weg ist. Es bedeutet, man kann den Kampf gewinnen. Und aus meiner Sicht nur mit Gott, nur mit unserem Vater. Deshalb sollen wir immer wieder zu ihm gehen und ganz ehrlich sein mit unseren Wünschen und gleichzeitig ganz offen sein für seinen Willen. Amen.